dann schrieb er rein, wir orientieren uns am Zuschauer. Und ich sagte, nein, das tun wir nicht. Wir versuchen dem Zuschauer Orientierungshilfen zu geben. Er muss sich letztlich selber entscheiden. Und ich glaube, das ist in meinem Journalismusverständnis ausschlaggebend. Es geht darum, Dinge zu zeigen, letztlich damit Orientierungshilfen zu geben. Wenn ich nur noch ideologisch rangehe, werde ich zum Prediger und das hat mit Journalismus wenig zu tun.
Lieber Herr Yogeshwar, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SWR Leader Talks.
Hallo, freue mich sehr.
Es ist mir eine echte Freude und Sie gehören zu den wenigen Gästen, die man 0,0 vorstellen muss. Und das ist auch eine sehr gute Brücke zum Verständnis Ihres Lebens für mich persönlich, weil als ich gesehen habe, was Sie studiert hatten und dann welche Karriere Sie eingeschlagen hatten, hatte ich mir die Frage gestellt, wie man von der Astrophysik zum Journalismus kommt, auch wenn das Wissenschaftsjournalismus ist. Was war ausschlaggebend für diese spannende Entscheidung?
Ich habe etwas sehr Fundamentales, nämlich, dass ich zum Glück früh genug, nachdem ich studiert hatte, was ich auch total gerne machte, mir eine ganz wichtige Frage gestellt habe. Und das empfehle ich auch immer jungen Leuten. Nämlich letztlich nochmal zu reflektieren, was ist das, was du gerne machst, tief im Innern, nicht geprägt von äußeren Zwängen oder Erwartungen. Was ist das, wo du innerlich auch eine Stärke erlebst? Ja? Und was ist das, wo du langfristig an der Stelle auch jeden Morgen freudig aufstehst und sagst, ey, wie schön. Und das bedeutet, man braucht ein Stück Introspektion. Wir leben in einer Erwartungsgesellschaft, bei der zuerst einmal sehr viele Waypoints vorgegeben sind. Also ganz einfach, Kinder gehen zur Schule oder später, in dem Falle machen sie ihr Gymnasium. Der Waypoint heißt ein möglichst gutes Abitur, dann möglichst an einer guten Uni studieren, dann möglichst inne. Und das ist ein vorgefertigter Weg und man ist sich manchmal nicht bewusst, will ich den Weg gehen oder werde ich gemöchtet, diesen Weg zu gehen vom meinen Eltern, die einfach hohe Erwartungen haben von einer Gesellschaft, die sagt, das ist wichtiger als das andere. Und das habe ich sehr früh für mich reflektiert, tief darüber nachgedacht und diese Entscheidung gefällt und ich bereue sie keinen Tag.
Es ist aber eine anspruchsvolle Fragestellung für sich selbst, in solchen jungen Jahren zu wissen, was für mich richtig ist. Und
das weiß man nie genau. Ich habe gestern einen Talk gemacht mit vielen jungen Menschen, online in einem Physikbereich und hab denen das gesagt. Hab gesagt, letztlich wichtig ist, überlege, wo willst du hin? Also konkretes Beispiel, wenn man zum Beispiel Physik studiert, ist man in einer Blase, man merkt das nicht. Also die Art, wie ein Institut denkt, das Beste ist natürlich, die akademische Karriere fortzusetzen. Aber sobald man aus der Blase tritt, merkt man, es gibt auch andere Perspektiven. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das einzunehmen und diesen Invest gerade in jungen Jahren sehr bewusst zu machen. Ich habe das früher gemacht, heute machen junge Menschen manchmal Work and Travel oder so. Aber wichtig dabei ist, es geht nicht um die Reise ins Ausland, manchmal geht es um eine Reise ins innere Inland.
Ja, wo ich immer wieder damit hagere, dass man als Empfehlung gibt, mach das, was dir Freude macht. Das Leben macht nicht immer Freude und manchmal vor allem, wenn man jetzt die eigenen Grenzen überschreitet, um wachsen zu können, ist das mit gewissen Schmerzen sogar verbunden. Das ist aber notwendig. Welche Empfehlung würden Sie den jungen Menschen in dem Kontext geben, nicht zu früh aufzugeben, weil das etwas, was heute keine Freude macht, aber für langfristige Entwicklung wichtig wäre?
Also wahrscheinlich ist der Begriff Freude falsch. Weil es geht eher um so etwas wie eine innere Erfüllung, also etwas zu machen, bei dem man, und das weiß man nie genau, wenn man anfängt, aber bei dem man ahnt, ja, das ist die Richtung, wo ich hin will. Weil natürlich ist jeder Weg beschwerlich, jeder Weg ist voll von Wegen, die durch ein Tal gehen, um auf den nächsten Berg zu gehen. Aber ich glaube, genau diese Resilienz schafft derjenige, der wirklich innerlich weiß, warum mache ich das. Das ist manchmal eher diffus, aber in der konkreten Umsetzung weiß man es dann und dann hat man die Energie. Leute, die Freude im Sinne des eher oberflächlichen,
hedonistischer Perspektive, ja.
Hedonistisch oder ich weiß nicht, nach welchen Kriterien Freude am Ende da ist. Freude und Befriedigung sind vielleicht noch ganz unterschiedliche Dinge.
Oder Zufriedenheit auch.
Ja. Innere Zufriedenheit kann nochmal was anderes bedeuten. Und ich glaube, genau da ist es wichtig, den Fokus drauf zu setzen, eben nicht nach Freude, sondern nach innerer Nähe, nach Resonanz. Ich wüsste nicht, wie ich es genauer oder präziser beschreiben soll. Aber ich glaube, jeder, der darüber nachgedacht hat, ahnt, was ich meine.
Sie haben, glaube ich, in den letzten fast 40 Jahren Wissenschaftsjournalismus in Deutschland geprägt.
Oh ja.
Wenn man aktuell die Entwicklungen im Journalismus anschaut, auch getrieben vielleicht durch Social Media und die neuen Möglichkeiten, auch so eine Art des Gesprächs, wie wir jetzt führen, 1,5 Stunden, 90 Minuten, 120 Minuten, das ist ja eine neue Art, ein Interview zu nehmen. Das war früher in der Form im Fernsehen, hätten Sie keine Zeit dafür bekommen, mit jemandem so zu sprechen. Hat sich was verändert, auch politisch getrieben?
Es hat sich viel verändert. Also das Erste ist, wir sind aus einer fast Monopolsituation in den Medien. Als ich anfing, gab es nicht mal private Fernsehsender. Es gab kein Satellitenfernsehen, von Internet ganz zu schweigen. Von dieser Position sind wir heute in einer Welt gelandet, bei der Internet, soziale Medien, YouTube-Formate und, natürlich einen enormen Pluralismus auf den ersten Blick geben. Wenn wir präzise von Journalismus sprechen, haben wir natürlich ein echtes Problem. Warum? Weil Journalismus bedeutet, Dinge zu recherchieren, also auch eine gewisse Finanzgrundlage zu haben, um sich intensiv mit Themen auseinanderzusetzen. Diese Finanzgrundlage ist durch die Veränderung im Medienmarkt, durch die Werbung, die sich aus den linearen Medien in das Internet verzogen hat, hat sich aufgelöst. Und das merkt man überall. Also bei den großen Zeitungsverlagen sieht man, wie die strugglen, weil eigentlich können die sich kaum mehr selber finanzieren. Das heißt, wir werden heute konfrontiert mit einer Informationspolitik oder einer Informationsstruktur, die sehr viel stärker auch auf ökonomischen Modellen beruht. Und man kann das sehr genau untersuchen. Also Sinan Aral zum Beispiel vom MIT, der hat das untersucht bei Twitter und hat festgestellt, da gibt es Tweets, die aufgrund der Aufmerksamkeitsökonomie automatisch nach oben gesetzt werden, weil das Ziel solcher Plattformen, ob das Twitter beziehungsweise heute X oder Facebook oder YouTube ist, ist, möglichst lange, ja, den User dran zu halten. Warum? Dann kann ich ihm viel Werbung zeigen, dann kann ich auch möglicherweise noch mehr Daten von ihm abgreifen. Und das führt dazu, dass wir jetzt in einer Aufmerksamkeitsökonomie landen, bei der, und das ist das Interessante, falsche Nachrichten sich sehr viel schneller ausbreiten als korrekte. In seinem konkreten Fall, er hat das bei Twitter untersucht, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von falschen Nachrichten bei Twitter 6-mal größer als von korrekten. Das heißt, wir leben heute eher in einer Vertrauenskrise der Medien, weil Medien nicht wissen, ja, ist das Gespräch jetzt ein echtes Gespräch? Ist das Gespräch ein Nudging, weil wir ja Menschen in die oder die Richtung bringen sollen? Und das sieht man allenthalben. Also wir sehen Influencer, die natürlich, wenn man genau hinschaut, oft ökonomisch verstrickt sind, über Produkte reden und natürlich nicht neutral sind. Und das sehen wir auch in politischen Konstellationen. Und das führt dazu, dass wir heute, obwohl wir viel mehr Medien haben, eine Vertrauenskrise haben, weil man nicht mehr weiß, wem kann ich trauen.
Die sind auch zum Teil vom Sponsoring oder vom Haltungsjournalismus geprägt. Aber wie bildet man dann sich wissenschaftlich eine Meinung als Person?
Zuerst einmal ist es ganz wichtig, wir haben heute Haltungsjournalismus. Ich habe mal eine Diskussion mit meinem Intendanten, als ich noch beim WDR war, geführt, weil ich habe manchmal Reden mitgeschrieben für ihn und dann schrieb er rein, wir orientieren uns am Zuschauer. Und ich sagte, nein, das tun wir nicht. Wir versuchen dem Zuschauer Orientierungshilfen zu geben, er muss sich letztlich selber entscheiden. Und ich glaube, das ist in meinem Journalismusverständnis ausschlaggebend. Es geht darum, Dinge zu zeigen, letztlich damit Orientierungshilfen zu geben. Wenn ich nur noch ideologisch rangehe, werde ich zum Prediger und das hat mit Journalismus wenig zu tun.
Ja, und ich versuche da aus diesen Blasen auszubrechen und mehreren Blasen zu überwachen, weil man merkt ja, dieses Low-Resolution-Denken oder ideologiegeprägte Populismus, kann man schon sagen, unglaublich stark ausgeprägt ist und man merkt, wie man den Menschen oder die Aussage befeuert in seine eigene Blase und dann gleiche Tatsache wird von der anderen Seite ganz anders wahrgenommen und ich mag den Begriff Wahrgebung, nicht Wahrnehmung, weil man auch die Wahrheit in dem Kontext anders hineingibt. Ja,
ja. Ja, das ist ein Riesenproblem, weil wir im Kontext auch dieser Dynamik von sozialen Netzwerken gleich und gleich zusammensetzen und genau zu diesen Echokammern kommen. Es gab mal, ich habe das mit der ehemaligen Justizministerin von Deutschland mal diskutiert. Ich habe gesagt, eigentlich müssten wir ein Pluralismusgebot bei solchen sozialen Netzwerken einführen. Also ich kriege automatisch auch mal Nachrichten, die aus der anderen Blase kommen, damit wir an der Stelle einen Dialog haben. Aber das große Problem ist, dass wir in heutigen Zeiten der Illusion nachgehen, zu meinen, dass gesellschaftliche Foren elektronisch in sozialen Netzwerken zu finden sind. Wir wissen alle, eine Gesellschaft braucht irgendwo Diskurse, braucht natürlich auch eine Art von Grammatik. Ich höre dir zu, ich muss nicht allem zustimmen. Ich muss vor allem mal andere Argumente hören, ohne dabei moralisierend zu argumentieren. Was meine ich damit? Und das erleben wir ständig. Der eine sagt das, der andere sagt was anderes. Und wenn das mir nicht passt, dann unterstelle ich ihm, er hat keine Moral, er hat keine Werte, er hat keine Ethik und ich greife ihn persönlich an. Und das ist toxisch für eine gute Gesprächskultur.
Wie geht man damit um? Ist man ein ad hominem Argument, wo man dann tatsächlich angegriffen wird, auch moralische Erhebung oder Überhebung fast schon. Wie antwortet man dann auf so ein Argument?
Ich glaube, das ist sehr schwer zu antworten, weil diese Diskussionen oft sehr dogmatisch geführt werden. Aber ich glaube, wenn man es breiter betrachtet, wir sehen dieses Phänomen nicht nur in Deutschland, wir sehen es in Europa, wir sehen es in den USA, wenn man den Wahlkampf momentan in den USA wieder verfolgt, merkt man komplett getrennte Lager, überhaupt keine Überschneidung.
Keine
Dialogbereitschaft, die natürlich auch in der Konsequenz dazu führt, dass bei der Zusammenarbeit von zum Beispiel der Entwicklung von Gesetzen man sehr deutlich in den USA sieht, in den letzten Jahrzehnten, wie diese Kooperation nach und nach zwischen Rot und Blau sich auftrennt und man gar nicht mehr bereit ist, ja, sich mal auf die andere Seite einzulassen. Das, glaube ich, wird verstärkt durch soziale Medien. Und ich glaube, wir sind, nachdem wir das jetzt alle probiert haben, das ist in Anführungszeichen immer noch vergleichsweise neu, aber wir Menschen sind lernfähig und werden vielleicht irgendwann merken, okay, wir brauchen für diese Art von Dialog auch Räume und Kontexte, die im Grunde genommen konstruktiv für das gesellschaftliche Miteinander sind. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir irgendwann, dass wir einfach merken, die Destabilisierung für unsere demokratischen Systeme ist so groß, also das Risiko ist so groß. Oder wenn ich es nochmal anders ausdrücke, Medien sind mehr als nur ein einfaches Businessmodell. Also Medien haben auch im Kontext von Gesellschaften eine ganz wichtige Funktion.
Was mir extrem geholfen hat, das war die Aussage von Professor Rösling, glaube ich, der ist leider verstorben. Wenn man eine Diskussion startet und dies vielleicht dogmatisch angehaucht, dann stellt man die Frage, gibt es grundsätzlich Möglichkeit, dass Argumente ausgetauscht werden, die deine Meinung ändern?
Ja.
Und wenn jemand sagt nein, dann ist das keine Sachdiskussion, sondern Glaubensdiskussion, die man gar nicht führen kann. Ja?
Na klar, aber Hans hat ein großartiges Portal, The World in Data, mit seiner Familie, wenn man so will, ne, gestartet. Und dahinter ist natürlich eine uralte Idee der Aufklärung. in Amerika sagt man immer, fight the fear with the facts. Aber ich muss, und das haben wir, glaube ich, alle vergessen, ich muss dabei die Spielregeln der Aufklärung natürlich auch mir bewusst machen. Und eine elementare Spielregel ist, dass es Fakten als Basis gibt und dass wir beide, wenn wir über etwas diskutieren, das können wir hetzig machen, wir aber gleichermaßen akzeptieren, okay, wenn du ein Argument nennst, mit Fakten unterlegt, was mein Argument an der Stelle vielleicht wegbrechen lässt, dann muss ich dir eigentlich dankbar sein und sagen, ja, vielen Dank, denn ich habe was gelernt, ich wusste das nicht. Und es ist ein anderes Setup. Und wir sehen, dass wir in der Art, wie wir diskutieren, noch weit davon entfernt sind. Also ein konkretes Beispiel, ich nehme mal nicht Internet, sondern eine deutsche Polit-Talkshow. Wir können jetzt egal welche nehmen. Was passiert? Man hat Protagonisten, die wie in einem italienischen Theaterstück natürlich auch komponiert werden. Also das eine ist der extrem die eine Seite, die andere Seite, die Betroffene, der scheinbare Schlichter. Und dann werden die Leute in die Arena gelassen. Aber sie tauschen sich nicht wirklich aus. Also sie
kriegen nur die Position.
Nur die Position. Und wie schön wäre es, wenn man in Talkshows mal hören würde, oh, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich muss mal anders darüber nachdenken. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin zu einer Offenheit, bei der wir dem anderen wirklich zuhören. Und wir müssen nicht mit allem übereinstimmen, aber in der Argumentation mal offen bleiben.
Ich glaube, ein weiterer Grundsatz der Aufklärung auch, dass Wissenschaft sich immer nach oben irrt. Ja, wie geht man dann mit dem Slogan Follow the Science? Wie hat man erlebt, auch in der Covid-Phase, wie schnell die wissenschaftlichen Fakten sich drehten. Wie geht man dann mit dem Slogan Follow the Science?
Ich glaube, den Slogan muss man auch genauer verstehen. Wissenschaft hat nie den Anspruch, die Wahrheit zu sein, sondern Wissenschaft versucht in dem Kontext mit den Mitteln, die sie hat, zu gucken, okay, was wissen wir vielleicht nicht? Das war vielleicht der Fehler während Covid zum Beispiel, dass die Wissenschaft zu wenig gesagt hat, Leute, keine Ahnung, wissen wir nicht. Also ich war selber in Expertengremien und habe einfache Fragen gestellt und gesagt, Leute, wissen wir das? Nein, wissen wir nicht. Und ich glaube, das führt zu einem anderen Wissenschaftsverständnis, bei dem Erkenntnisse von heute durch Fakten von morgen möglicherweise auch revidiert werden. Es ist kein ideales System, aber es ist das beste System, was wir haben, weil diese selbstkritische Haltung, Dinge zu hinterfragen, Peer-Reviewing, der andere muss drauf gucken, ich muss das verifizieren können, ist besser als alles andere. Aber es ist nicht Wissenschaftsgläubigkeit in dem einfachen Sinne von, wenn der Wissenschaftler A das sagt, muss das stimmen.
Als Wissenschaftler hatten Sie vor 7, 8 Jahren ein sehr gutes Buch geschrieben, Nächste Ausfahrt Zukunft. Okay. Wenn Sie dieses Buch jetzt reflektieren würden, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse würden Sie heute so bestätigen und wo würden Sie sagen, da habe ich mich wirklich verschätzt?
Zuerst einmal, also ich müsste es nochmal lesen, aber bin ich ein bisschen stolz darauf, weil viele Aspekte, die ich damals ansprach, reflektiert waren und nicht tagesaktuell. Das heißt, wenn wir heute über KI reden, was so seit 22 ein Hype geworden ist, und man liest dieses Buch, was 20, glaube ich, 17 geschrieben wurde.
Und recherchiert noch ein paar Jahre davor. Ja,
das ist merkt man, da ist eine Menge an Tieferen dabei. Das ist mir einfach wichtig, weil es an der Stelle nicht darum geht, ein Buch zu schreiben, wie viele es machen, die kopieren Slogans von den anderen, sondern mein Anspruch ist, selber zu reflektieren, also wirklich ehrliches eigenes Denken und zu gucken, was heißt das und was öffnet sich da. Und die Debatte über die Aufklärung sieht man auch in dem Buch und die Debatte über zum Beispiel die Frage der wer programmiert wen im Kontext der KI, kann man auch da lesen. Natürlich nicht angereichert mit den heutigen Beispielen, aber es geht ja manchmal eher darum, etwas zu reflektieren in einer langfristigen Entwicklung.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Wenn wir KI aufgreifen, das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir eine Technologie erschaffen haben, die selbst Entscheidungen treffen kann und sich auch verbessern kann. Wo führt das alles hin?
Wissen wir nicht. Also der zweite Punkt ist, glaube ich, derjenige, der wirklich am relevantesten ist. Wir haben erstmals in der Geschichte der Menschheit eine sich selbst verstärkende Technologie. Was heißt das? Die heutige KI hilft, die Modelle zu verbessern der nächsten Generation von KI oder selbst im Bereich der Hardware. Ja, also KI braucht große Grafikchips, sage ich mal. Und wenn man sich das anguckt, einer der Hauptlieferanten ist Nvidia und Nvidia nutzt KI, um die Funktion dieser Chips zu optimieren. Also man merkt, an vielen Stellen ist das wirklich eine Selbstverstärkung und jeder Physiker wird hellhörig, wenn er das hört, weil das natürlich das Potenzial eines exponentiellen Wachstums beinhaltet. Wo das hinführt? Schwer. Ihre erste Frage war, die KI entscheidet. Da ist wahrscheinlich die tiefere Frage, wir sind noch the human in the loop und müssen am Ende vielleicht selber wissen, wo lassen wir die KI für sich entscheiden, wo wollen wir partnerschaftlich vielleicht sagen, okay, die hat die Informationen, aber ich fälle die Entscheidung. Das, glaube ich, ist eine Debatte, die dann im klaren Einzelfall, je nach Anwendung, darüber entschieden werden.
Wird die ethische Dimension eine größere Bedeutung in dem Kontext gewinnen?
Ist immer interessant, weil Deutschland eines der Länder ist, wo diese ethische Debatte ganz oben geführt wird. Interessanterweise habe ich manchmal ein bisschen blasphemisch den Eindruck, wir führen die ethische Debatte, weil wir, was die eigentliche Entwicklung betrifft, viel zu wenig machen. Das Zweite ist, wir führen eine ethische Debatte, die völlig außer Acht lässt, dass die ethischen Gesetze, die es in Deutschland anno 2024 gibt, andere sind als vielleicht in Deutschland anno 1954 und andere sind heute als die ethischen Grundsätze in einem Land wie China oder Indien. Das heißt, Ethik ist etwas, was sehr stark kulturell und zeitlich geprägt ist. Und an der Stelle müssen wir gucken, was verstehen wir darunter? Also konkret in der AI gibt es, das nennt man das Alignment Problem. Also ich habe eine KI, die Aussagen trifft und jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, dass sie zum Beispiel nicht auf die Frage, wie raube ich eine Bank aus, mir super Tipps gibt, sondern wir brauchen irgendeine in Anführungszeichen Zensur, die sagt, okay, das geht nicht. Das wird momentan gemacht, interessanterweise nicht von KI, sondern von Menschen. Große Firmen in Kenia, in Bangladesch, die Aussagen prüfen und sagen, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Aber das Interessante ist, es gibt bei diesem Projekt, also wenn man OpenAI, solange sie noch open waren, mal die Paper durchliest, keine klare Definition, was sind die Kriterien. Ich kann natürlich auch ein Alignment machen, bei dem ich gucke, dass zum Beispiel der Nutzer möglichst lange on ist, weil ich es ökonomisch vielleicht anders nutzen kann, bewirtschaften kann. Das heißt, wir sind völlig unklar, was das betrifft, was wir genau darunter verstehen. Wir haben genauso, hat die EU einen AI Act und hat darin interessanterweise eine Transparenzforderung. Jeder, der sich intensiv mit KI befasst, mit den großen Modellen, weiß, dass die gar nicht kausal an der Stelle operieren, dass die Transparenz an der Stelle extrem schwer überhaupt zu verstehen ist.
Blackbox-Problem.
Es ist ein Blackbox-Problem. Insofern merkt man, wir haben eine gewisse Hilflosigkeit in der Argumentation. Wie gehen wir vor? Es gibt vielleicht andere Sachen, die viel wichtiger sind. Also nicht so sehr, was darf die KI, sondern wer erzeugt die KI? Akzeptieren wir eine Welt, in der nur noch ganz wenige große Companies diese Modelle erzeugen und den Rest der Welt abhängig machen? Oder brauchen wir an der Stelle vielleicht ein Aufbrechen, eine Verteilung dieser ganz, ganz wichtigen zukünftigen Tools? In Europa schläft man da, aber ich sage, wenn man KI vergleicht mit der Elektrizität, dann sind wir heute in Deutschland in einer Situation, wo der Strom, den wir hier haben, nicht in Deutschland oder Europa produziert wird, sondern mehr oder weniger ausschließlich in den USA, ein bisschen aus China. Und jedes Land würde sagen, hey, das ist wichtig, wir müssen das irgendwie selber machen. Aber bei KI passiert das leider nicht.
Und die Frage ist, welche Rolle da überhaupt die Politik spielen kann und welche Rolle die Leute spielen. Und kann man, ich meine, Silicon Valley ist ja nicht durch die Politik entstanden. Wie schafft man solche Voraussetzungen, dass die Menschen bereit sind, solche Themen vielleicht zu
entwickeln? Ja, man muss genau gucken, das Silicon Valley wird immer gehypt. Aber wenn man da war, wenn man sich das genauer anguckt, merkt man, es gibt natürlich ein Pool an hervorragenden, ausgebildeten Menschen. Aber es gibt eben auch einen gigantischen Nährboden an Venture Capital. Also wir reden immer von Stanford, wir müssen über die Sand Mill Road reden. Das ist nämlich Silicon Valley. Also Geld, was darauf wartet, ja, ausgegeben zu werden. Und die elementare Frage, die da immer gestellt wird, ist, was ist das Businessmodell? Das heißt, schon da ist ein Bias. Das heißt, wir entwickeln eine Technologie ausschließlich auf der Grundlage, ist die in der Lage, irgendein cooles, neues, lukratives Businessmodell zu generieren. Und wir wissen aber alle, wir brauchen vielleicht auch eine Art von KI, die ganz andere Themen, die vielleicht nicht so ökonomisch lukrativ sind, behandelt. Und da gibt es einen großen Unterschied, weil da ist alles sehr ökonomisch. Europa hat einige Jahre oder Jahrzehnte davor, zum Beispiel an CERN, das World Wide Web entwickelt, Tim Berners-Lee. Und es gibt ein Dokument von der Leitung des Europäischen Forschungszentrums in Genf, die sagen, wir geben das frei, das ist offen, jeder kann es nutzen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte man das Internet patentiert mit vielleicht ganz anderen Ausgängen, wie wir sie heute haben. Also es ist auch da immer die Frage, wofür machen wir das? Ist das nur die ökonomische Perspektive oder brauchen wir vielleicht auch eine andere?
Die Frage ist, von wem kann sie getragen werden? Können das die Politiker und können die das wirklich besser wissen? Weil ich meine, Grundlagenforschung in Deutschland ist, glaube ich, auch sehr stark, aber die Vermarktung der Innovationen, da waren wir nicht besonders stark. Ich meine, jetzt im Automotive schon, aber MP3 und Co., das sind so die besten Beispiele.
Ja, bevor man zur Vermarktung kommt, muss man sich zumindest momentan bei der jetzigen KI, die wir nutzen, also den Large Language Models, verdeutlichen. Das kann ich erst machen, wenn ich sehr viel Geld habe. Weil diese Trainingsruns kosten Unsummen. Man braucht Serverfarmen, ja, mit einer Computerpower, die jenseits aller Vorstellungen ist. Und ich brauche extrem viel Geld, um überhaupt so ein Modell zu realisieren. Das führt dazu, dass eben auch in den USA nicht die Universitäten die Player sind, sondern eigentlich die Firmen, die das Geld haben. Also Google, Microsoft, Amazon oder Meta, also Facebook, die haben das Geld. Und das ist vielleicht eine Hoffnung für uns Europäer, weil meine blasphemische These ist, wir haben Modelle, die ziemlich blöd sind. Also wenn man so viel Energie braucht, um eine KI zu generieren, und wenn man ein bisschen tiefer hineinguckt, merkt man, das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und es könnte gut sein, dass clevere Leute aus Europa, Indien, who knows, vielleicht noch genauer verstehen, wie man Intelligenz anders generieren kann. Dass man vielleicht kleinere, aber dafür sehr viel bessere Modelle hat und nicht diese eher groben statistischen Modelle, die wir heute nutzen. Und dann würde das Blatt schnell drehen. Also wir sind im Moment nicht in einer Phase, wo wir sagen, das wird die Zukunft, also bigger is better, sondern möglicherweise werden wir überrascht, weil irgendwo einer an eine Methode entwickelt, die vielleicht viel cleverer ist und mit weniger Energie noch bessere Ergebnisse erzeugt.
Und Sie sprechen immer davon, dass Ihre Enkelkinder vielleicht schon die nächsten 100 Jahre sehr, sehr schön erleben können. Was würden Sie sagen, technologisch neben KI, welche weitere Metatrends deren Zukunft prägen werden?
Es ist sehr schwer, weil zuerst einmal sollte man sich immer bewusst sein, wenn man aus dem Hier und Jetzt eine Zukunft beschreibt, ist man durchtränkt mit den Kategorien des Hier und Jetzt. Alle Zukunftsprognosen sind ein bisschen in die Hose gegangen. Das muss man wissen. Was man ein bisschen sehen kann, ist, es gibt Entwicklungen in Bezug auf zum Beispiel das Selbstverständnis von Städten, das Selbstverständnis von Arbeit, die Frage der Aufteilung von Arbeit zwischen der Maschine und dem Menschen, aber auch der tieferen Frage der Stabilität zum Beispiel von Natur. Also wir diskutieren hier, wenn wir ein bisschen mehr südlich und östlich diskutieren würden, stünde das Wasser uns am Hals. Also wir merken gerade, dass auch die Veränderungen dazu führen, dass Nachhaltigkeit und Klimawandel immer mehr eine dominante Rolle spielen. Das ist eines der ganz großen Themen auch dieser Generation. Und diese Generation hat darüber hinaus, wird sie konfrontiert mit etwas, was für Europa neu ist. Nämlich Europa ist das allererste Mal nach einer sehr langen Geschichte nicht mehr der große Monopolist, der sagt, wir haben das Wissen, wir haben die Technologie, wir sind the champions. Sondern wir erleben, wie eine Welt in toto anfängt, austarierter, fairer zu werden. Es gibt Länder wie China oder Indien, die über 1 Milliarde Menschen haben. Und wenn man mal annimmt, dass Intelligenz überall ähnlich verteilt ist, aufgrund der vielen, vielen Menschen, weiß man einfach, die haben viel mehr helle Köpfe, weil sie einfach mehr Menschen haben. Und es gibt viele Untersuchungen darüber. Die OECD hat eine gemacht, die ich gerne zitiere, und die sagt, im Jahr 2030, also ist nicht mehr lange hin, kommen 37% aller Wissenschaftler aus China, knapp 27% aus Indien. Deutschland ist mit 1,8% dabei. Und wir sehen das eigentlich schon heute. Jeder, der in der Welt umherreist, mal in akademische Zentren geht, sieht, wie viele Chinesen und Inder da arbeiten. Also wir merken, da findet ein Shift statt. Und das ist spannend. Also wir werden neue Technologien möglicherweise aus einer anderen Richtung haben. Aber das ist natürlich für das alte europäische Selbstverständnis, vielleicht für die alte europäische Überheblichkeit, ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Aber wir haben, davon bin ich überzeugt, auch in Zukunft eine wichtige Funktion.
Bei dem Thema Klima und Bekämpfung des Klimawandels hat man manchmal das Gefühl, dass Sie dieses Selbstverständnis der Demoralisierung auch dort auch in die Welt tragen wollen, jetzt aus der europäischen Perspektive. Stimmt das?
Ich glaube, der Kern ist, es wird zu viel über Klimawandel und zu wenig über Optionen gesprochen, wie man es anders machen kann. Ich nehme mal mein konkretes Beispiel. Ich bin heute Morgen, weil die Bahn leider Gottes unzuverlässig ist, mit dem Auto gefahren. Aber ich fahre ein elektrisches Auto. Ich habe zu Hause eine PV-Anlage und der gesamte Strom, den ich für die Reise von mir zu Hause bis hierhin und zurück verbrauche, stammt aus der Sonne. Ich brauche keinen Klimawandel, um einfach zu sagen, wow, es gibt elegante Alternativen zum profanen Verbrennen von fossilen Ressourcen. Und ich glaube, da müssen wir springen, nicht in diese dogmatische Haltung, die es hier gibt, zu sagen, Klimawandel ist so die neue Religion, sondern eher verstehen, wir haben fantastische neue Optionen, die auch noch preislich immer günstiger werden, ja. Renewables machen in Deutschland über 50% aus und an einem heutigen Tag wahrscheinlich sogar 70. Also man muss sich klar machen, das Licht, was wir hier haben, ja, die Heizung etc. wird, wenn sie strombetrieben ist, zu einem ganz großen Teil von Renewables getrieben. Fantastisch. Also insofern haben wir Chancen und ich gehöre eher zu denen, die einfach sagen, hey komm, wenn es so ist, lass uns das mit Freude machen.
Was ich mir als Frage aufwerfe, den Klimawandel zu bekämpfen, ist relativ anspruchsvoll. Wenn man aber davon ausgeht, dass Klimawandel da ist und kommt, muss ich mich nicht mit präventiven Maßnahmen Klimaschutz zu betreiben, beschäftigen, zu sagen, um die Überflutungen und die Phänomene, die jetzt auf uns zukommen, die eher bekämpfen, weil das effektiver ist?
Es gibt beides. Also das eine ist, natürlich können wir nicht naiv sagen, wir schalten jetzt vielleicht sogar nur in Deutschland um auf Renewables und dann wird alles gut. Nein, die Welt und die Entwicklung in der Welt ist natürlich träge. Und das wird dauern. Und natürlich werden wir wohl oder übel auch konfrontiert mit bereits den ersten Anzeichen von Klimawandel. Das sieht man überall. Das sieht man, wenn Sie sich mal die Münchner Rückversicherung angucken. Und Sie gucken sich einfach mal die Statistik an der Natural Disasters, dann gehen die Kosten einfach hoch. Also es wird immer teurer. Wir sehen das beim Küstenschutz. Wir sehen das natürlich auch in etwas detaillierteren Fragestellungen wie: Was machen wir in Ländern, wo jedes Jahr Temperaturen herrschen, wo Brände da sind? Also das wird schon Konsequenzen haben. Für die einen ungerechterweise manchmal mehr als für die anderen. Aber alles in allem müssen wir uns natürlich darauf auch sehr konkret einstellen. Aber das eine und das andere gehört zusammen. Also wir schlittern in ein Problem rein, aber gleichzeitig müssen wir gucken, wie kriegen wir das gelöst.
In diesem Kontext sprechen Sie auch vom planetarischen Denken. Auch als Begriff, also sehr, sehr spannend. Ich komme aus Usbekistan, wo wir Aralsee damals noch live erlebt hatten, dass das durch die falsche Bewässerung ausgetrocknet ist. Ja. Auf einer Seite in Kasachstan nicht so stark.
Aber Sie sehen beim Aralsee, dass die Geschichte dahinter eigentlich eine war, bei der man ökonomisch durch den Anbau von Baumwolle im Grunde genommen alles untergeordnet hat. Und genau dadurch diese Art von extremer Bewässerung und dem sichtbaren Austrocknen, kann man wunderbar sehen aus Satellitenbildern, sieht. Und ich glaube, an der Stelle geht es darum, dass wir heute solche Fehler nicht wiederholen sollten, weil die Gegend um den Aralsee ist noch in der Bevölkerungsdichte gering im Vergleich zu unseren vielleicht Zentren hier in Europa oder in anderen Ländern. Und da müssen wir, glaube ich, darauf gucken. Also Sie haben große Kontinente wie Indien. Wenn der Ganges kein Wasser führt, hungert Indien. Also wir müssen es klar machen, das hat direkte Konsequenzen. Wenn die Gletscher in der Schweiz abschmelzen, hat die Schweiz irgendwann ein Energieproblem neben den vielen anderen. Das heißt, wir merken, okay, da geht etwas in Richtung, die nicht gut ist, aber das ist eben das Tolle. Menschen sind kreativ und wir sehen allmählich, wir haben gute Alternativen. Nur dann kommt das Wichtige, das eine loslassen, das andere machen. Und viele gucken zwar in das Neue, aber sie haben Schwierigkeiten, das andere loszulassen.
Interessant ist, dass in diesem Kontext häufig das Thema des Systemwechsels ausgerufen wird, auch von Greta Thunberg. Kapitalismus wird an allem beschuldigt. Wenn ich jetzt aber Aralsee anschaue, das war wirklich Kommunismus, Sozialismus und das, da muss man, glaube ich, auch differenziert betrachten. Gegen Utopie zu benchmarken, ist das schwierig.
Ich bin kein Freund von Schwarz-Weiß-Bildern an der Stelle. Also es gibt so, ja, die elementarsten Reflexe sind, irgendeinen schuldig zu sprechen und zu sagen, der ist schuld. Ja? Aber so funktioniert die Welt nicht, weil überall gibt es natürlich Menschen, die auch Familien haben, die Kinder haben, die reflektieren. Also, aber dennoch glaube ich, wir brauchen allmählich einen Systemwechsel. Was meine ich damit? Wir haben ein System, ein Betriebssystem in Deutschland. Wir sind ganz stolz auf die Demokratie. Wenn wir ehrlich sind, die existiert in Gesamtdeutschland erst seit 1990. Und auch in Westdeutschland ist sie nicht so alt. Und wenn wir uns umgucken, merken wir, das ist nicht ein Modell, bei dem wir jetzt schon über Generationen sagen können, das ist stabil. Das ist überall ziemlich wackelig. Und an der Stelle, glaube ich, brauchen wir ein Umdenken der Art, wie können wir aus Demokratien, die in ihren Strukturen gebaut waren für Gesellschaften, die sich kaum oder langsam verändert haben, ja, das war noch vor 100 Jahren so. Sie sich mal die Zahlen der Elektrifizierung in Frankfurt angucken, wenn Sie feststellen, es dauerte fast 50 Jahre, bis die Elektrifizierung wirklich bei jedem angekommen war. Also Hm? Über eine Generation. Heute leben wir in einem sehr disruptiven Zeitalter, wo Dinge schnell gehen. Und wir merken überall, dass wir mit den alten Tools, auch den politischen Tools, den Verwaltungstools, der Bürokratie, das nicht schaffen. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung politischer Natur, zu sagen, wie bauen wir das System um, dass es auf der einen Seite reaktiver, schneller ist, aber, und ganz wichtig, auf der anderen Seite den Geist des Demokratischen, ich drücke das mal sehr diffus aus, mitträgt. Ja? Also die Werte, die Prioritäten im Leben und so weiter mitträgt. Das, glaube ich, wird eine der großen Herausforderungen, weil das heißt eine Veränderung der Kultur. Und das ist nicht etwas, was man am Stammtisch debattiert. Das muss man sehr tief, systematisch reflektieren und entwickeln.
Da müssen die Politiker diejenigen sein, die nach vorne gehen und etwas ändern. Und dafür brauchen wir hochqualifizierte Menschen, die bereit sind, ja, in die Politik zu gehen.
Wir brauchen das. Wir haben oder wir merken aber auch, dass wir momentan dieses klassische alte parteipolitische System nicht sonderlich attraktiv ist, dass auch die Politiker, die in charge sind, durch die eigenen Gesetzmäßigkeiten kaum handeln können, weil sie auf der einen Seite natürlich wiedergewählt werden möchten. Das heißt, sie müssen permanent irgendwie nach außen symbolisieren, was sie alles Tolles machen, was oft in populistischen Reaktionen landet. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine unglaublich starre Verfahrenskultur, die nicht so einfach zu lösen ist. Also das ist ein gordischer Knoten und den müssen wir irgendwann lösen und wir müssen verhindern, dass irgendein autoritäres System, so wie Alexander der Große, ne, mit dem Schwert diesen Knoten durchtrennt.
Und sind Sie zuversichtlich, dass das in den nächsten 10 Jahren...
Ich glaube, dass wir es schaffen können, weil es immer mehr Menschen gibt, die das antizipieren. Aber es braucht jetzt so das Anstupsen, dass wir alle gemeinsam sagen, hey komm, ne, wir bewegen uns jetzt in eine Richtung, die am Ende für uns alle, für den Einzelnen, aber auch für Strukturen nicht unbedingt gut ist. Wie Thomas Mann mal geschrieben hat, ich glaube, bei den Buddenbrooks war es, schreibt er den Anfang und dann sagt er irgendwann, ich bitte neu ansetzen zu dürfen. Also ich bitte neu ansetzen zu dürfen. Wir müssen uns neu erfinden.
Eine starke Veränderung kommt häufig aus einer Notwendigkeit, nicht der Einsicht. Ist vielleicht die Not noch nicht groß genug, um solche Gedanken zu hegen?
Ich glaube, es ist nicht nur Not. Was wir ja heute erleben, sind Veränderungen technologischer Art, die nicht über eine Not kommen. Also ihr und mein Smartphone sind nicht aus der Not geboren, sondern das sind Geschenke einer Innovation, die aber in der Folge natürlich ganz viele Konsequenzen hat. Die Not ist immer ein ganz guter Ratgeber gewesen. Ja, Not macht erfinderisch. Aber Not im gesellschaftlichen Sinne ist auch ein Zustand einer großen Destabilisierung. Und das kann auch in katastrophale Konsequenzen münden. Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
Das heißt die Geschichte auch.
Dafür hat die Geschichte viele Beispiele. Deswegen ist die Herausforderung, uns neu zu erfinden, auf dem Boden einer gewissen Stabilität.
Zum Abschluss jedes Interviews stellen wir 3 Fragen.
Okay.
Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat und das Sie gerne empfehlen würden? Egal welche.
Ich habe viele Bücher gelesen, aber mir fällt Gabriel García Márquez, 100 Jahre Einsamkeit ein. Ein fantastisches Buch über die Welt von Macondo und natürlich auf einer Ebene tiefer ein Universum, was er erzählt, was für mich eines der großartigsten Bücher überhaupt ist. Kann ich also jedem empfehlen. Márquez lebt leider nicht mehr, aber es hatte Konsequenzen sogar für mich, weil der Verlag Kiepenheuer und Witsch in Köln war der erste, der Márquez rausgab, bevor er den Nobelpreis bekam. Da habe ich seine Bücher gekauft. Und als ich später ein Buch schrieb, habe ich gesagt, ich gehe zu dem Verlag, weil er hat meinen Lieblingsautor auch herausgegeben.
Wenn Sie zurückblicken würden mit all Ihrer Weisheit von heute, was würden Sie dem 20-jährigen Ranga empfehlen, wenn Sie einen Ratschlag geben könnten?
Vielleicht das, was auch der 65-jährige Ranga tut. Vertraue nicht nach einer Antwort oder einer schnellen Antwort, sondern gucke, ob du wirklich die richtige Frage stellst und hinterfrage diese Frage. Also stellen wir wirklich die richtigen Fragen.
Sehr schön. Dann eine richtige oder wichtige Frage. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ich kann die Antwort nicht geben, weil es hängt immer von den Ebenen ab. Es gibt Funktionen, wenn man Familienvater ist, ja, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass die Kinder aufwachsen. Auf einer ganz tiefen Ebene würde ich Ihnen heute Morgen sagen, dass nichts. Klingt ein bisschen enttäuschend, aber am Ende ist es, ich meine, Sie haben hier auf Ihrem Smartphone unseren wunderschönen Planeten. Wenn man in ein Teleskop guckt, sieht man so viele Galaxien, das Nichts ist wahrscheinlich das Nächste. Also der Sinn des Lebens weiß ich nicht, aber ich lebe und im Kontext ist, glaube ich, der Job, es anständig zu machen.
Das ist doch eine anständige Verabschiedung. Ich bedanke mich herzlich für ein tolles, inspirierendes Gespräch.
Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Schwan.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.